Ein Rabbi geht am Sabbat spazieren. Und natürlich achtet er sehr genau darauf, dass sein Weg nicht zu lang ist. Man darf ja nicht so viele Schritte gehen an einem Sabbat. Er hat sich deswegen auch schon so einen Sabbatweg ausgeguckt in seinem Ort, den er jeden Sabbat geht, von dem er ganz genau weiß, dass er auf jeden Fall nicht zu lang ist. Diesen Sabbat ist es allerdings etwas anders. Da ein, zwei Schritte vor ihm liegt ein 100-Euro-Schein. Und damit kommt er in Probleme. Darf er jetzt diesen Schein aufheben oder nicht? Verstößt er damit gegen die Sabbatruhe, wenn er ihn aufhebt? Klar, er ist nur ein Stück Papier, aber er würde ja was Wertvolles aufheben und damit ja fast eine Art Ernte machen. Und das wiederum ist ja am Sabbat verboten. Nach einigen inneren Hin und Her fällt er plötzlich auf die Knie und ruft laut aus: Danke, o Herr, für dieses Wunder. Ringsum ist Sabbat, aber an dieser Stelle ist schon Sonntag. Wir haben in den letzten Wochen viel über den Sabbat nachgedacht. In der ersten Woche ging es in der Predigt oder auch in den Impulsen für die Woche darum, dass der Sabbat ein Tag ist, an dem wir aufhören. Wir hören mit unserer Arbeit auf, mit unserem Leisten wollen, mit unserem Machen müssen, mit unserem Wert erarbeiten. Wir hören damit auf, selbst Gott sein zu wollen. Letzte Woche ging es dann in der Predigt und im Wochenimpuls darum, dass der Sabbat ein Tag der Ruhe ist. Ein Tag, an dem wir ausruhen, an dem wir körperlich, geistig und seelisch ausruhen dürfen. Ein Tag, an dem wir auftanken und für die Woche gestärkt werden. Ein Geschenk Gottes, das wir nur annehmen und genießen müssen. Der ein oder andere hat sich dann vielleicht auch schon gefragt, wann wir denn jetzt endlich dazu kommen, was denn jetzt am Sabbat erlaubt ist und was nicht. Die Frage, die im Prinzip den Rabbi von eben ja auch beschäftigt hat: Was dürfen wir denn jetzt am Sonntag machen? Welche der jüdischen Regeln haben wir mitgenommen, als damals die ersten Christen den Sabbat auf den Sonntag gelegt haben? Was sind so die Do's and Don'ts am Sabbat? Vielleicht sammeln wir mal so klassischerweise, was es für Regeln bei uns für den Sonntag gibt. Was darf oder sollte man denn am Sonntag, also an unserem Sabbat, nicht machen?
Auto waschen.
Sehr gut. Was noch?
Rasen mähen.
Ja, denke ich mir auch immer, wenn der Nachbar loslegt. Was noch? Wäsche aufhängen, genau. Jetzt haben wir bald die Klassiker alle abgehakt. Was sind noch so Dinge, die man nicht machen soll?
Im Garten schuften.
Genau, im Garten arbeiten, das geht gar nicht. Putzen, ne? Den Wasserhahn reparieren, Hausaufgaben machen, selbstverständlich. Was ich noch nie ganz verstanden habe, ist, warum es allerdings vollkommen in Ordnung ist, dass man stundenlang in der Küche steht und den Sonntagsbraten zubereitet. Das habe ich nie ganz verstanden, aber vielleicht ist das keine richtige Arbeit oder so. Also, ich finde es anstrengend, aber es liegt wahrscheinlich daran, dass ich es nicht kann, oder? Weiß ich nicht. Aber das sind lauter Dinge, die man so am Sonntag nicht machen soll, was ich auch teilweise so gehört oder gelernt habe. Man macht das am Sonntag einfach nicht. Ein guter Schwabe, was ich ja bin, also zumindest halb, dann bin ich ein halb guter Schwabe, der macht jede Woche Kehrwoch. Ja, gibt es hier auch, wo man so den Kandel, heißt es bei uns, also den Straßenrand kehren muss und den Gehweg und so weiter und das Treppenhaus und ein Mehrfamilienhaus und so weiter. Das macht man jede Woche, aber eben am Samstag und nicht am Sonntag. Das war also mein Kulturschock, als wir hergezogen sind und dann plötzlich die Leute in unserem Umkreis um unser Haus alle am Sonntag ihre Straße gefegt haben. Aber ist es denn alles, was der Sonntag zu bieten hat? Regeln. Ein Katalog, an den wir uns halten müssen, damit Gott sieht, damit wir wirklich an ihn glauben. Lass uns nochmal das ursprüngliche Gebot anschauen, um dieser Sache auf den Grund zu gehen. Das steht in 2. Mose 20 in den Versen 8 bis 11. Und da können wir Folgendes lesen. Halte den Ruhetag in Ehren, den siebten Tag der Woche. Er ist ein heiliger Tag, der dem Herrn gehört. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Tätigkeiten verrichten, aber der siebte Tag ist der Ruhetag des Herrn, deines Gottes. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, auch nicht deinen Sohn oder deine Tochter, dein Sklave oder deine Sklavin, dein Vieh oder der Fremde, der bei dir lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel, Erde und Meer mit allem, was lebt, geschaffen. Am siebten Tag aber ruhte er. Deshalb hat er den siebten Tag der Woche gesegnet und zu einem heiligen Tag erklärt, der ihm gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, auch nicht dein Sohn oder deine Tochter, dein Sklave oder deine Sklavin, dein Vieh oder der Fremde, der bei dir lebt. Klare Sache, könnte man meinen, oder? Wir sollen nicht arbeiten. Steht da ja. Und wenn wir uns dann daran halten, dann haben wir in unserem Glauben wenigstens eine Sache mal richtig gemacht, ne? Ich denke, wir müssen an dieser Stelle noch ein bisschen tiefer graben. Das ist ja nicht das einzige Gebot der 10 Gebote. Sonst hieß es ja nicht die 10 Gebote, sondern das eine Gebot oder das Gebot, worüber sich ja alle Konfirmanden freuen würden, die im Katechismus diese Erklärung zu den Geboten auswendig lernen müssen, ne? Wenn es nur eins wäre. Aber es sind nun mal 10 Gebote. Und wir können noch einmal einen ganz anderen Blick auf unseren Sonntag bekommen, wenn wir beim ersten Gebot anfangen und nicht einfach irgendwo in der Mitte. Wir könnten natürlich jetzt mal testen, wer von euch das noch komplett auswendig weiß und so weiter, aber ich will ja keinen blamieren, deswegen lese ich es euch mal vor. Das erste Gebot lautet: Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt, ich habe dich aus der Sklaverei befreit. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Bei den Juden ist das erste Gebot sogar noch mal einen Satz kürzer. Der hintere Satz, der ist bei ihnen schon das zweite Gebot. So heißt ihr erstes Gebot nur: Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt, ich habe dich aus der Sklaverei befreit. Damit fangen die 10 Gebote an. Und wir können hier sehen, was hinter den ganzen Geboten steckt. Bisher haben die Israeliten in Ägypten gelebt. Und dort gab es auch einen, der sich so als Gott aufgeführt hat. Der Pharao, der Göttersohn, hat gnadenlos regiert. Er hat sie beherrscht. Aber Gott hat das israelische Volk aus Ägypten befreit und gibt ihnen jetzt sozusagen die Regeln dafür, wie sie leben sollen, wenn er ihr Gott ist und nicht der Pharao. Und das ist ein ganz schöner Gegensatz. Der Pharao als Gott und Herrscher zu haben, das bedeutete für die Israeliten sehr viel Arbeit. Anstrengende Arbeit. Es bedeutete Leistung vollbringen. Und zwar so viel, wie eben vorgesehen war. Sie mussten die Ziegelquote erfüllen, jeden Tag aufs Neue. Und wenn es dem Pharao gerade gepasst hat, dann hat er sie eben mal erhöht. Die Israeliten waren in den ganzen letzten Jahren nie als Menschen gesehen worden, sondern immer nur als Arbeiter, kaum mehr wert als Ware. Mit dem Pharao als Herrscher lebte man ständig in Angst. Man durfte sich nicht erlauben, auch einmal durchzuschnaufen oder gar ein besonderes Ereignis zu feiern. Man musste stattdessen immer weitermachen. Das bedeutete Stress, eine große Belastung, und zwar nicht nur körperlich, sondern eben auch psychisch. Wird er je zufrieden sein, der Pharao? Werden wir die Quote diese Woche erreichen? Was machen wir, wenn wieder 2 aus unserer Gruppe nicht die Leistung bringen können, die wir sollen, bloß weil sie eben krank sind? Mit dem Pharao als Gott ging es nur darum, Gewinn zu erwirtschaften, zu arbeiten, Monumente zu errichten und das um jeden Preis. Sowas wie Ruhe, das gab es bei ihm nicht. Ausruhen, das kannst du ja machen, wenn du tot bist. Und dann wurden sie von Gott daraus befreit. Und erinnert sie am Anfang der 10 Gebote wieder daran. Ich habe euch aus Ägypten befreit. Ich bin euer Gott. Und ich bin anders als dieser Pharao-Pseudo-Gott, den ihr so in den letzten Jahren gekannt habt. Gott geht's nicht um Monumente. Ganz im Gegenteil. Sie sollen überhaupt gar kein Bild von ihm bauen. Gott geht's auch nicht um so viel Leistung wie möglich. Im Gegenteil. Sie sollen einen Tag in der Woche ausruhen. Und Gott geht es nicht darum, dass sie sich gegenseitig unter Kontrolle haben, indem er immer wieder die Quote erhöht und die Leute sich nicht leiten können, weil der eine da hinten immer den Akkord kaputt macht. Im Gegenteil, er gibt ihnen Gebote, die betonen, dass sie mit Liebe miteinander umgehen sollen. Während der Pharao hart war, bestraft hat, gnadenlos war und die Menschen als wertlos betrachtet hat, macht Gott ihnen deutlich, dass er gnädig ist, dass er eine Beziehung mit ihnen will, dass er sie liebt. Gott zeigt in den 10 Geboten, dass die Menschen jetzt frei sind von der Herrschaft des Pharao. Er hat sie befreit und diese Freiheit drückt sich eben auch dadurch aus, dass sie einen freien Tag haben, einen Sabbat. Und für die Israeliten klang das erstmal komisch. Einen freien Tag? Einen Tag, an dem wir ausruhen sollen? Wie soll denn das gehen? Haben wir denn dann überhaupt genug zu essen? Schaffen wir denn dann überhaupt genug, um zu überleben? Ist es nicht vollkommen unnötig, sinnlos und faul, einen Tag mal nichts zu machen? Sie hatten so viele Jahre ohne einen solchen Tag gelebt. Da konnten sie sich das gar nicht anders vorstellen. Und deswegen begründet Gott nochmal, warum es diesen freien Tag gibt. Er sagt ihnen, denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel, Erde und Meer mit allem, was lebt, geschaffen. Am 7. Tag aber ruhte er. Deshalb hat er den 7. Tag der Woche gesegnet und zu einem heiligen Tag erklärt, der ihm gehört. Gott hat nach 6 Tagen Arbeit einen Tag geruht. Er war kein Workaholic. Er hat sich keine Sorgen gemacht, ob die Erde sich weiter dreht und die Pflanzen wirklich weiter wachsen und die Tiere sich auch wirklich weiter bewegen. Er hat ausgeruht. Er hat gezeigt, dass das Überleben der Erde nicht davon abhängt, dass man ununterbrochen arbeitet. Und dass eben schaffe, schaffe, Häusle baue, so wie man das bei uns sagt, eben nicht der Grundsatz ist, nach dem die Welt funktioniert. Und den Israeliten hat Gott damit eine komplett neue Sicht auf das Leben gegeben. Einen ganz anderen Rhythmus, mit anderen Prioritäten. Und das können wir bei der Versorgung mit dem Manna sehen. Manna, dieses Mini-Brot, das Gott den Israeliten jeden Tag geschenkt hat. Diese Art Obladen, die jeden Tag im Lager zum Aufsammeln lagen, damit sie sich ernähren konnten. Dieses Essen, das immer nach nur einem Tag schon direkt verfault ist. Da zeigt Gott ihnen wieder, dass der Ruhetag wirklich wichtig ist und vollkommen in Ordnung. Am 7. Tag gab es nämlich kein Manna. Da lag nichts rum im Lager. Sie sollten ja einen Tag ausruhen und das kann man ziemlich schlecht, wenn man gebückt durchs Lager rennt, um das Essen zu ernten sozusagen. Deswegen gab es am 6. Tag extra viel Manna. Und an diesem Tag und auch wirklich nur an diesem Tag hat es bis zum nächsten Tag gehalten und ist nicht verfault. Trotzdem gehen die Israeliten natürlich am 7. Tag durchs Lager und suchen ganz verzweifelt nach Manna, das sie jetzt sammeln wollen. Sie sind es so gewohnt, 7 Tage bzw. einfach die ganze Zeit durchzuarbeiten, dass sie es gar nicht lassen können. Sie sind so in ihren angewöhnten Mustern gefangen, dass sie nur schwer einen Tag einfach faulenzen können. Die Herrschaft des Pharao hat sie ziemlich geprägt und sie müssen sich erst an ihre Freiheit gewöhnen. Und wie ist das bei uns heute? Welche Pharaonen haben wir? In welchem Herrschaftsgebiet wohnen denn wir? Was bestimmt unser Leben? Können wir einen Tag abschalten? Können wir Gott vertrauen, dass die Welt, unsere Beziehungen, unsere Gemeinde, unsere Arbeit überleben, wenn wir nicht die ganze Zeit etwas leisten? Wenn unser Leben, ob am Sonntag oder unter der Woche, nicht von ständiger Aktivität und von Sorgen bestimmt ist? Ist es nicht eher so, dass wir auch versuchen, so viel wie möglich zu schaffen? Immer wieder das neuere Auto, das schönere Handy, die diesjährigen Kleidungsstücke, also nicht die von 2015, das bessere Essen haben zu wollen? Oder an der Arbeit und in der Schule die besten Leistungen abzugeben, weil wir glauben, dass wir nur dann etwas wert sind, wenn wir gebraucht werden? Oder weil wir aufsteigen wollen, um endlich mehr Geld zu verdienen, damit wir uns endlich das Leben leisten können, von dem wir schon die ganze Zeit träumen? So wie der Geschäftsmann vorhin in der Geschichte zu dem Fischer gesagt hat. Oder immer besser, wenn es geht, jünger auszusehen. Na, weniger Falten hier, weniger Fett da und da und da auch. Und ja, ich weiß, aber da schaue ich normalerweise nicht hin, wenn ich es vermeiden kann. Oder so wenig wie möglich, ungeplant und ohne Programm einfach auszuruhen. Weil man in der Zeit doch was schaffen kann. Und wenn es die neuesten Folgen von der Lieblingsserie sind oder eben der nächste Krimi in der Buchreihe, die ich so mag. Oder so viel wie möglich erleben zu wollen. Auch mitreden zu können von diesen ganzen Ausflugszielen, von denen die anderen immer erzählen. Oder auch die Fotos den anderen zeigen zu können von den schönen Orten, an denen ich überall war. Oder für so eine gute Bildung wie möglich für Kinder und Enkel zu sorgen, sie in so viele verschiedene Vereine und Gruppen zu fahren, wie es nur geht, damit sie viel mehr Möglichkeiten haben, als wir uns das je hätten erträumen können. Klar, es ist stressig, aber man muss ihnen doch alle Wege offen halten, wenn es geht, oder? Oder ist es, dass wir ständig multitasken, so wie man das sagt? Dass wir beim Essen mit dem Handy da sitzen, mit der Angst, irgendwas verpassen zu können oder zu spät auf irgendwas zu reagieren. Oder schnell das Essen runterschlingen, damit wir noch rechtzeitig den Anfang der Sportschau oder eben den 20.15 Uhr Film sehen können. Oder im Gespräch mit der besten Freundin schon mal innerlich die To-Do-Liste zu schreiben, was ich zu Hause noch alles machen muss, wenn ich dann endlich wieder heimkomme. Ständig in der Angst, etwas zu verpassen. Oder etwas nicht so gut zu machen, wie man es doch eigentlich von mir erwartet. Oder wie sieht es da in unserem Glauben aus? Wer regiert dort? Ist es der Druck, ständig noch mehr machen zu müssen, um den anderen in der Gemeinde zu zeigen, dass ich ein wertvolles Mitglied bin? Oder Gott zu zeigen, dass ich es wirklich ernst meine? Beziehungsweise, dass es schon wert war, dass Jesus damals für mich gestorben ist? Oder immer möglichst selbstbewusst und sicher auszusehen, damit keiner merkt, mit welchen Zweifeln ich eigentlich kämpfe, die man doch als guter Christ gar nicht haben darf, oder? Oder die Angst, womöglich daran schuld zu sein, dass irgendeine Person in der Hölle landet, weil ich nicht genug gemacht habe? Oder das Bedürfnis, es jedem recht machen zu müssen, weil wir Christen doch eigentlich irgendwie für alle Menschen da sein sollten, oder? Oder der Blick zu den anderen Gemeinden, die doch dies oder das viel besser machen als wir, was ja bedeutet, dass wir noch an einigen Stellen wirklich nachbessern müssen und noch mehr reinhauen müssen. Ich glaube, dass wir heute den Sabbat genauso nötig haben wie die Israeliten damals. Der Sabbat, der nicht nur sagt, mach an einem Tag Pause und hau dann in der Woche umso mehr rein. Sondern der Sabbat, der unser ganzes Leben prägt und der es beeinflusst. Der Sabbat, der ein Zeichen dafür ist, dass wir von den Zwängen und den Systemen um uns herum eben befreit sind. Unser Sonntag ist nicht ein Zeichen dafür, welche Regeln wir auch noch einhalten müssen und was wir alles dürfen oder uns eben verboten ist. Der Sonntag soll uns auch nicht deutlich machen, welche religiöse Leistung wir noch vollbringen müssen. So nach dem Motto, 6 Tage lang leiste ich weltlich und am Sonntag dann eben heilig. Nein, der Sonntag ist ein Befreiungsschlag aus der Gefangenschaft des Leistungsdrucks unserer Welt. Der Sonntag zeigt uns einen Weg aus diesen Zwängen, die uns beibringen wollen, dass wir nur mit bestimmten Besitztümern, bestimmten Fähigkeiten oder Kräften wirklich etwas wert sind. Der Sonntag ist nicht ein einfacher Tag, der sich jede Woche halt wiederholt, sondern ein Geschenk Gottes, das unser ganzes Leben verändert. Jesus hat in Matthäus 6 gesagt: Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben, ob ihr etwas zu essen oder zu trinken habt, und um euren Leib, ob ihr etwas anzuziehen habt. Das Leben ist mehr als Essen und Trinken, und der Leib ist mehr als die Kleidung. Seht euch die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte, aber euer Vater im Himmel sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel mehr wert als Vögel. Wer von euch kann durch Sorgen sein Leben auch nur um einen Tag verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um das, was ihr anziehen sollt? Seht, wie die Blumen auf den Feldern wachsen. Sie arbeiten nicht und machen sich keine Kleider. Und doch sage ich euch, nicht einmal Salomo bei all seinem Reichtum war so prächtig gekleidet wie irgendeine von ihnen. Wenn Gott sogar die Feldblumen so ausstattet, die heute blühen und morgen doch verbrannt werden, wird er sich nicht dann erst recht um euch kümmern? Habt ihr so wenig Vertrauen? Also macht euch keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Mit all dem plagen sich Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß, dass ihr all das braucht. Sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt. Dann wird er euch schon mit all dem anderen versorgen. Quält euch also nicht mit dem Gedanken an morgen. Der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last hat. Diese Grundeinstellung kommt aus dem Sabbat, aus diesem Ruhetag heraus. Diese Gelassenheit und dieses Vertrauen auf Gott, das üben wir, wenn wir am Sonntag wirklich Pause machen. Wenn wir aufhören, wenn wir ausruhen und wenn wir feiern. Um das Feiern wird es ja nächste Woche noch gehen. Wenn wir diesen Sabbat komplett in unser Leben aufnehmen und ihm nicht nur so einen kleinen Platz da eben in seiner Ecke am Sonntag einräumen, wo er halt sein darf, dann hilft er uns da weiter. Sonst verkommt der Sonntag zu einem Tag, an dem wir ausruhen müssen, damit wir am Montag uns wieder von dem System um uns herum knechten lassen können. Ein Tag, an dem wir gar nicht mehr fähig sind, irgendwas zu tun, und wir hoffen, dass Gott uns irgendwie wieder die Kraft gibt, dass wir nächste Woche wieder genauso ungesund weiterleben können wie letzte Woche. Dafür ist er nicht gedacht. Der Sonntag soll unser ganzes Leben prägen und verändern. Der Sonntag soll uns zeigen, dass niemand über unser Leben bestimmen darf, außer Gott. Der Sonntag soll uns zeigen, dass wir von Gott beschenkt werden und er es gut mit uns meint und wir nichts dafür tun sollen oder sogar können. Jesus hat auch gesagt, niemand kann zwei Herren zugleich dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und dem anderen hintergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. Wir kennen diesen Vers so als Rede mit erhobenem Zeigefinger, so fast als Drohung, ne? Dabei ist es eigentlich ein Hinweis von Jesus. Er zeigt mit seinem Leben in die Richtung von, mit seinem Finger in die Richtung von einem gesünderen Leben, einem Leben, das besser für uns ist. Und egal, ob dieser andere Herr jetzt bei euch das Geld ist oder eure Kraft, euer Intellekt, euer Ruf, euer Garten oder was auch immer, Gott befreit euch aus diesen Zwängen heraus. Ihr müsst nicht jeden Tag eine bestimmte Anzahl an Ziegeln für den Pharao herstellen. Ihr müsst euch nicht immer Sorgen darum machen, was der Aufseher mit der Peitsche mit euch anstellt, wenn ihr heute mal nicht so gut seid wie sonst. Wir sind frei. Und es ist wichtig, dass wir uns immer wieder da auch gegenseitig dran erinnern. Alles um uns herum dreht sich eben um diese anderen Systeme. Und da ist es unglaublich schwer, nicht einfach mitzumachen, damit reinzurutschen und automatisch mitzulaufen. Dabei muss man natürlich sagen, dass wir da ganz schön blöd handeln, wenn wir das machen. Uns selber schaden. Wir machen uns jede Woche wieder neu kaputt und ignorieren, was für ein tolles Geschenk diese Sabbat-Lebenseinstellung denn ist. Und dass Gott uns einfach so schenkt. Und um uns eben daran zu erinnern, brauchen wir uns gegenseitig, dass wir uns da unterstützen. Lasst euch auf dieses Experiment der weggefallenen Zwänge ein. Lasst euch auf dieses ungewohnte Leben ein, in dem ihr nicht so viel wert seid, wie viel ihr eben besitzt oder eben leisten könnt oder Kräfte habt, sondern unglaublich wertvoll seid, weil Gott euch liebt. Lasst euch von Gott mit diesem Sabbatleben beschenken. Lasst euch von ihm zu einem besseren, zu einem schöneren Leben befreien. Amen.